Führerschein für Einkaufswagen. Hintergrundwissen für bewussten Konsum. Mit Florian Schwinn.
Guten Tag. In dieser Ausgabe des Podcasts geht es um wirklich Grundsätzliches. Es geht um die Grundlage unseres Lebens, um den Boden. Jedem von uns stehen rein rechnerisch nur 2000 Quadratmeter Ackerland zur Verfügung. Das muss reichen, um einen Menschen zu ernähren. Mehr ist nämlich nicht da. Rund 2/3 der Erdoberfläche ist mit Wasser bedeckt. Wir kennen alle das ikonische Bild des blauen Planeten im All. Und von dem einen Drittel fester Erdoberfläche ist wiederum nur 1/3 landwirtschaftlich nutzbar. Wir leben also von einem 1/9 der Erdoberfläche. Das Problem dabei, wir leben auch auf diesem 1/9. Wir bebauen es, wir asphaltieren und betonieren es zu, wir baggern es weg. Jeden Tag verlieren wir in Deutschland noch immer 55 Hektar Land an Siedlungsfläche, Industrie, Verkehr. 55 Hektar, das sind 77 Fußballfelder. Die gehen täglich für unsere Ernährung verloren. Und um das, was noch nicht zugebaut ist, gibt es zunehmend Streit. Dabei geht es einerseits um die Form der Landnutzung, die dazu führt, dass es den Böden immer schlechter geht, andererseits aber auch um den schlichten Besitz. Mein eigenes Buch »Rettet den Boden«, das vor 5 Jahren erschienen ist, hat sich hauptsächlich um die Gesundheit unserer Böden gekümmert, um das geschundene Bodenleben, ohne dass wir auf Dauer nicht satt werden. Jetzt haben die Kolleginnen Tanja Busse und Christiane Grefe ein neues Grundsatzwerk vorgelegt, das sich um die Konflikte um unsere Böden kümmert und darum, wie die gelöst werden können. Das Buch heißt dann auch entsprechend programmatisch »Der Grund«. Um die Namen mal nicht alphabetisch zu nennen, sondern in der Reihenfolge ihres Auftretens, mit den Autorinnen Christiane Grefe und Tanja Busse habe ich für diesen Podcast gesprochen. Warum ist es so, dass der Boden immer noch so sehr umkämpft ist? Warum gibt es so viele Konflikte um den Boden? Wenn wir doch wissen, wie man es machen könnte in den Städten mit Verdichten und so weiter und so weiter.
Also das Wichtigste und Zentrale ist, er ist nicht vermehrbar. Und ich glaube, das macht man sich zu selten bewusst. Der Boden ist da und es gibt eine bestimmte Menge und die lässt sich nicht multiplizieren. Deswegen gibt es von innen heraus schon einfach Konkurrenz um den Boden. Und diese Konkurrenz spitzt sich im Augenblick massiv zu, weil die Ansprüche auf den Boden sich mehren. Also es gibt auf der einen Seite immer noch die alten Infrastrukturwünsche, Straßenbau, immer noch mehr Straßen, Gewerbegebiete, aus denen dann Steuern generiert werden, Wohnungen. Das sind so die alten klassischen Bedarfe. Und dann kommt aber jetzt eben dazu die Energiewende mit ihrem Platzbedarf für Solaranlagen, Windkraftanlagen, auch die dafür erforderliche Infrastruktur wie eben Batteriefabriken zum Beispiel. Dann kommt dazu der Anspruch des Naturschutzes. Wir wollen ja 30% der Fläche unter Naturschutz stellen oder jedenfalls unter große Ansprüche an Nichtberührbarkeit und das erfordert auch Raum. Man könnte stundenlang weitererzählen, die Bioökonomie will mehr Pflanzen anbauen, die chemische Rohstoffe ersetzen oder also fossile Rohstoffe ersetzen sollen. Es gibt immer mehr Ansprüche auf den immer gleichen Raum und deswegen gibt es Konflikte.
Die Konflikte waren ja mal offenbar stärker früher, weil früher wurde ja noch viel mehr verbraucht. Oder ist das ein Trugschluss?
Na, also im Moment eskalieren ja gerade die Konflikte. Also wir haben Lager und wir haben sogar Anschläge auf die Tesla-Fabrik in Brandenburg, die ja ganz, ganz viel Fläche und damit auch ganz viel Wasser verbraucht hat in einer sehr trockenen Gegend. Es gibt große Diskussionen um Fabriken, die angesiedelt werden auf allerbesten Bördeböden, zum Beispiel eine Intel-Fabrik in der Magdeburger Börde, wo ja die allerbesten Böden sind, die so dicke Humusschichten haben, dass man dort wunderbar Lebensmittel anbauen kann. Und die Konflikte kommen jetzt gerade wieder und im Gegensatz zu den 70er, vielleicht noch 80er Jahren, wo dieses Versiegeln noch gar nicht so problematisiert wurde, sondern wo gesagt wird, wir brauchen Wirtschaftswachstum, Wirtschaftswachstum braucht Fläche und dann weisen wir eben Flächen aus und jeder Ort bekommt eine Umgehungsstraße, denn der Verkehr muss fließen. Das war ja eher noch die Zeit, in der man völlig, völlig ohne Problembewusstsein immer neue Flächen zur Versiegelung ausgewiesen hat. Und heute ist immerhin das Problembewusstsein dafür da und es gibt viele Aktivistinnen und Aktivisten, die tatsächlich, also wörtlich in die Bäume steigen, um zum Beispiel den Hambacher Forst oder eben auch die Wälder in die Tesla-Fabrik durch ihre reine körperliche Anwesenheit vor der Versiegelung zu schützen.
Aber wir haben ja mal um die 2000er Jahre herum, wenn ich gar nicht mal so lange zurückgehe, sondern nur 20 Jahre anschaue, dann haben wir ja mal mehr als doppelt so viel Hektar pro Tag zugebaut wie heute. Das heißt, eigentlich ist es schon ein Fortschritt, oder?
Also rein von den Zahlen her ist es richtig. Es gab Zeiten, in denen wurden eben 120, 150 und mehr Hektar pro Tag versiegelt und jetzt liegen wir bei 55. Das Interessante ist aber, dass die Kurve gerade wieder nach oben geht. Also es gab eine lange Entwicklung nach unten, 30 wurden angestrebt und schon nicht erreicht, ja, aber jetzt geht es wieder nach oben. Und das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist, dass natürlich sehr viel mehr zugebaut ist, schon seit 2000, während wir die ökologische Krise unmittelbarer erfahren. Auch das macht natürlich das Problem stärker, dass Böden vertrocknen, dass wir ein Wasserproblem haben, dass wir wissen, wir müssen dringend wieder mehr Flächen haben, die Wasser auffangen können, um Grundwasser zu generieren, um Überflutung abfedern zu können in den Städten, aber auch auf dem Land. Und insofern kommen jetzt zwei Sachen zusammen. Also auf der einen Seite steigt der Bedarf, auf der anderen Seite ist aber das Land einfach auch verletzlicher, verletzbarer geworden. Wir alle sind verletzbarer geworden. Und ich glaube, das spüren die Menschen, das wissen sie. Und das generiert wieder so eine Protestbewegung, wie es sie auch in den 80er Jahren schon mal gab. Also ich kann mich auch erinnern an Plakate, wo man auch in den 80ern schon sich gewendet hat gegen die Betonierung des Landes, gegen die wuchernden Städte und so. Aber das ist einfach alles sehr dramatisch zugespitzt. Und die Folgen der Betonierung von damals erleben wir jetzt, wenn Städte überfluten.
Ja, das ist nicht resilient, was wir gebaut haben. Klar, das ist nicht an den Klimawandel, den wir selber herbeigeführt haben, angepasst. Das ist so, das merkt man auch die Natur in Anführungsstrichen, also die Wälder sind ja nicht Natur, auch die Wälder sind dem nicht gewachsen. Wenn wir jetzt aber nochmal auf die aktuellen Konflikte kommen, du hast gesagt, Christiane, das ist ein Teil auch die Energiewende, die Fläche braucht. Wenn ich auf der Autobahn fahre oder mit dem Zug fahre, dann sehe ich, an der Autobahn entlang werden neue Solarparks gebaut, an den Zugstrecken entlang werden neue Solarparks gebaut. Teilweise gehören die Strecken dem größten Stromverbraucher Deutschlands, nämlich der Deutschen Bahn. Aber das ist doch eigentlich kein verlorenes Land.
Naja, man kann ja PV-Anlagen und Windkraftanlagen so oder so bauen. Also wir brauchen natürlich eine Energiewende, also brauchen wir Windräder und PV-Anlagen. Aber unsere Forderung ist, dass man das gemeinwohlorientiert plant und nicht nur sagt, dort, wo irgendjemand Land hat. Zum Beispiel in meinem Heimatkreis, da gibt es auch auf sehr, sehr guten Bördeböden jetzt Bestrebungen über 10 Hektar Solarenergie. Und zwar ohne eine Nutzung darunter zu planen. Und das ist natürlich ein herber Verlust für die Anbaufläche von Lebensmitteln, aber auch, weil es am Waldrand liegt, auch ein Biodiversitätsverlust. Wenn ich aber sage, ich nehme ein Naturschutzgebiet und ständere da PV-Anlagen hoch drauf auf, sodass darunter der Naturschutzzweck, meinetwegen magere Rasenböden oder so, erhalten bleiben. Dafür gibt es auch Beispiele und dann ist das Land halt doppelt genutzt und dann funktioniert es eben gut. Und unsere Forderung ist jetzt zu sagen, man muss diese Planung so koordiniert machen und da ist das aktuelle Planungssystem eben nicht darauf ausgerichtet zu gucken, wo stören die Windräder am wenigsten den Vogelzug und wo können die PV-Anlagen am sinnvollsten aufgestellt werden, zum Beispiel auf Parkplätzen. Da geht dann nämlich nichts verloren. Entlang der Bahntrassen können ja Felder sein. Also da braucht es eine koordiniertere Planung, zu gucken, wo passt das hin und in welcher Form, dass man eben den Nutzen maximiert. Zum Beispiel wilde Weiden mit PV-Anlagen drüber sind eine gute Idee.
Lass uns noch mal bei den Konflikten bleiben. Also wir haben ganz konkret Konflikte, ihr schreibt auch in dem Buch ganz konkrete Konflikte auf, wo Nutzungskonflikte entstehen, zum Beispiel da, wo ich mal zu Hause war in Hessen, das habt ihr jetzt nicht im Buch, aber das sage ich jetzt einfach mal so, da will Rewe, nun ausgerechnet Rewe, auf die besten Böden in der Wetterau, das sind Achterböden, also richtig gute Böden, will Rewe ein großes Logistikzentrum hinstellen, um von da aus dann Lebensmittel, die dann nicht mehr produziert werden können, zu distribuieren. Ihr habt mehrere andere Konflikte aufgezeigt im Buch. Da sind es tatsächlich Nutzungskonflikte, wo es keine Lösung gibt, oder? Da, wo Intel bei Magdeburg bauen will oder soll, da habe ich die Bördeböden, von denen du gesprochen hast, Tanja. Da habe ich die 1,50 Meter dicken Humusschichten, wo Jahrmillionen lang die Wiederkäuer hingeschissen haben, damit da das schöne Humus entsteht. Und da soll Intel draufgestellt werden. Wir haben den Konflikt angesprochen von dir, um Tesla. Da geht es um einen sage ich mal, minderwertigen Wald.
Aber es gibt auch noch das Beispiel von BMW in Niederbayern, wo es um die sehr fruchtbaren Gäulböden geht. Also das sind schon Konflikte, über die man aus unserer Sicht einfach heute anders diskutieren muss und nicht einfach nur sagen, herzlich willkommen, liebe Fabrik, dass du baust. Es ist ja immer die Frage, muss es tatsächlich exakt der Standort sein? Es ist immer die Frage, kann man nicht vielleicht irgendwas umnutzen? Mal rumsuchen, ob es alte Industriegelände gibt, die leer stehen. Sowas ist ja erstaunlich verbreitet, die sich vielleicht umbauen lassen. Das kann ich jetzt in dem Fall nicht beurteilen. Es ist eigentlich nur wichtig, unser Appell, dass man in diesen Kategorien darüber nachdenkt. Aber das ist ja bisher kaum der Fall. Also der Boden als Wert, als existenzieller Wert, als etwas, was viel mehr ist als Fläche, als Überlebensgrund, ja, als unser Fundament in jeder Hinsicht, ja, das Klima beeinflusst, das Wasser, unsere Ernährung, all diese Aspekte, der sozusagen kosmisch uns zusammenbringt mit allem anderen. In diesen Kategorien wird einfach zu wenig gedacht. Und vielleicht gibt es auch einzelne Fälle, wo es tatsächlich keine andere Option gibt. Wir sind ja jetzt hier auch keine Fundis fürs Fundament, ja. Aber einfach, dass man darüber anders nachdenkt, ist extrem wichtig.
Obwohl die Lage der Welt, also die ökologische Krise, die Biodiversitätskrise, die Bodenkrise, die Wasserkrise, die Klimakrise, all das zusammen, das würde uns ja eigentlich schon dazu bringen, doch die fundamentalistische Forderung aufzustellen, zu sagen, man kann solche Böden jetzt nicht mehr versiegeln. Und die Frage ist ja, ist das jetzt alternativlos, dass das Logistikzentrum kommt oder nicht? Ist ja immer herausgedacht aus einem Wirtschaftssystem, was nach wie vor in Kategorien von Wachstum, Weiterentwicklung und man muss bauen, um sich zu entwickeln, denkt. Und eigentlich wäre der nächste Schritt, keiner sagt, dass das einfach wäre, aber der nächste Schritt wäre zu sagen, brauchen wir nicht statt immerwährendem Wachstum, brauchen wir nicht Suffizienz, brauchen wir nicht eine Begrenzung. Und müssen wir nicht überhaupt in Frage stellen, dass das Logistikzentrum an der Stelle gebaut wird? Also es wird ja ganz viel im Moment auch für Amazon gebaut, bei uns in meiner Heimat wieder in der Börde. Ein riesiges Zentrum, in dem Menschen sozusagen Robotern dienen, damit Pakete von Amazon verschickt werden, hin und zurück in einem Maße, was ja an sich nicht nachhaltig ist. Es mag sein, dass für Amazon keine Alternative war, an dieser Bundesstraße zu bauen, aber sozusagen global gesehen, mit dem Blick auf das Überleben alles Lebendigen zu sehen, müsste man sagen, nein, es muss einen Baustopp an dieser Stelle geben. Und wenn es gar nicht anders geht und die Politik natürlich nicht so schnell umstellen kann, dann wäre das, was Christiane beschrieben hat, zu sagen, wo sind schon versiegelte Flächen, die man umbauen kann. Denn das ist die Hauptkritik, dass heute immer noch gedacht wird, ach, Neubauen ist halt billiger, ob es das Einfamilienhaus ist oder das Logistikzentrum. Keiner will irgendwelche komplizierten Altlasten haben. Und da müsste es eine gesetzliche Regelung geben oder eine Förderung. Schon versiegelte Flächen haben absoluten Vorrang. Versiegelt werden darf nur, wenn an anderer Stelle entsiegelt wird. Und wir nutzen alle 100.000 Vorschläge, die ja ganz viele Planer auch immer machen, den schon vorhandenen versiegelten Raum viel besser zu nutzen und viel platzsparender zu arbeiten.
Ja, ich wollte auch noch mal betonen, dass es tatsächlich eine Frage der politischen Steuerung ist. Also auf der einen Seite sehe ich es auch so wie Tanja, der Boden und seine Begrenzung zeigen uns endgültig auf, dass wir nicht mehr grenzenlos wachsen können. Das wissen wir seit, ja, 72 ist lange her, ja, also wir wissen es jetzt seit Jahren. Aber jetzt zeigt es sich sozusagen materiell, es geht eigentlich einfach nicht mehr weiter. Und wir müssen jetzt sehr genau gucken, wachsen wir nach innen, wachsen wir nach oben oder wachsen wir einfach auch mal gar nicht mehr, weil die Verbräuche nicht mehr ökologisch tragfähig herzustellen sind. Und das andere ist aber tatsächlich politische Planung auf Grundlage von Kenntnis und Wissen. Und wenn wir weniger Mais anbauen würden für Biogas und aber eben auch für Futtermittel, dann hätten wir sofort sehr, sehr große Flächen frei, auch für Photovoltaik. Und die Energieausbeute wäre grandios viel höher, also mein Vielfaches höher. Und das ist eben eine Frage auch der Planung und des Auslaufenlassens und des politischen Steuerns. Das Problem ist nur, dass im Moment eben der Ausbau der Photovoltaik in allererster Linie mit dem Scheck erfolgt. Ja, also wer kann das Land kaufen, auf dem er einen gigantisch viel höheren Ertrag bekommt, als wenn er einfach Zuckerrüben dort pflanzt. Und was wir fordern, ist einfach nur, dass Politik das wahrnimmt und dass politische Akteure entweder regional sich einigen oder aber eben auch politische Rahmenbedingungen wie Anforderungen an Photovoltaikanlagen oder eben, ja, die ganze Frage der Tierproduktion ist auch für dieses Thema ein Schlüssel. Wie gesagt, wir hätten dann Flächen frei, um Energie zu erzeugen auf Flächen, die vielleicht nicht so wertvoll sind.
Dass immer die wertvollen Böden zuerst in den Blick kommen, hat ja eine historische Dimension, die weit über die Demokratie und vor allem über Wahlperioden hinausgeht. Historisch gesehen haben die Menschen, unsere Vorfahren, da gesiedelt, wo es etwas zu essen gab, das heißt auf den besten Böden. Dann haben sie Handelswege gebaut entlang der besten Böden, weil sich die Tiere und die Menschen, die da gereist sind, ja ernähren mussten. Und dann haben wir, man kann das sehr, sehr schön vergleichen, wenn man die Handelswege der Kelten in Deutschland sich anschaut, dann sind das unsere heutigen Autobahnen. Und natürlich gehen die immer über die besten Böden. Das heißt, so wie wir gesiedelt sind, so wie die Menschheit sich entwickelt hat, seit sie sesshaft geworden ist, hat sie immer die besten Böden verbraucht. Das heißt, wir müssten eigentlich wo ganz anders bauen heute, oder? Wir müssten komplett das umdenken.
Naja, die nicht so guten Böden, die mageren Böden, die sind ja heute für den Naturschutz so extrem wichtig, weil wir ja eine permanente Überdüngung haben, einmal durch den künstlichen Mineraldünger auf den Feldern, dann durch den Nitratniederschlag, der im Regen auf jede Fläche niedergeht, sodass wir diese halboffenen Flächen, wo ja ein großer Teil der Biodiversität wächst, also auf Kalkmagerrasen zum Beispiel, die sind ja extrem auch gefährdet. Also zu sagen, wir ziehen jetzt mit unseren Städten um, wie ja Indonesien das schon aus Klimaschutzgründen mit seiner Hauptstadt machen muss, das ist ja auch keine Lösung. Also die Städte sind nun da, wo sie sind, aber wir müssen da einfach flächensparender umgehen. Und da, wir haben jetzt ja noch gar nicht über die Städte selber geredet, dass jede Stadt muss jetzt eine Schwammstadt bleiben. Sie muss das Wasser speichern, damit es bei Dürre nicht unerträglich heiß wird. Und sie muss das Regenwasser so aufnehmen durch unterirdische Auffangsysteme, die dann aber dem Boden zur Verfügung stehen. Das nennt man eine blau-grüne Infrastruktur. Also die Städte müssen sich auch daran anpassen. Und das heißt eben in den Städten auch, es werden nicht mehr neue Gebiete ausgewiesen, sondern man rückt eher zusammen und es braucht ganz viele Förderprogramme, dass Leute, die alleine zurückgeblieben sind in großen, riesigen Einfamilienhäusern, dass die eine Unterstützung bekommen, dass sie da vielleicht als Mehrgenerationenhaus mit mehreren leichter umbauen können, dass wir wieder lernen, mit weniger Wohnfläche umzugehen, dass wir dieses ganze Wohnen reduzieren, den Platz dafür reduzieren und die frei werdenden Flächen dann keine Schottergärten oder Rasenflächen mehr sind, sondern dass wir da möglichst viel Biodiversität in einem Schwammboden machen, also in einer Landschaft, die um die Stadt herum als Ganze gedacht ist.
Also ich glaube, dass es auch eine Chance darin liegt, eben nicht mal nur in den hyperteuren Innenstädten zu leben, sondern über Homeoffice und aber eben auch eine andere ökologische Bewirtschaftung des Landes, die ländlichen Räume wieder attraktiv zu machen. Und wir müssen das, um wieder auf das Müssen zurückzukommen, auch aus politischen Gründen, weil dort ja auch der Frust am verbreitetsten ist, der sich mittlerweile am rechten Rand politisch äußert. Da kämen auch zwei politisch konstruktive Dinge zusammen. Also wir würden das Wohnproblem erleichtern, wir würden politisch Menschen gleiche Lebensbedingungen schaffen und wir würden auch ökologisch dafür sorgen, dass Verantwortung für Flächen übernommen wird, die eben Naturschutzräume, Lebensmittelproduktion und all das auf eine neue Weise integriert.
Ihr habt es schon erwähnt bei der Photovoltaik, dass derjenige baut auf den Flächen, die er halt kaufen kann, der das meiste Geld hat. Ganz generell ist es so, dass wir ein sehr, sehr großes Gefälle haben von Bundesland zu Bundesland, von Region zu Region, was ein Acker kostet, also was ein Hektar kostet. Das geht bis zu 500 Euro Pacht im Jahr oder noch mehr. Also dann ist es schon egal, wie viel Subvention du für den Agrardiesel noch bekommst, weil das fällt dann gar nicht mehr auf eigentlich. Dann geht es darum, wer das Land hat. Es gibt einen sehr, sehr alten Spruch, der was mit der spanischen und der mexikanischen Entwicklung, mexikanische Revolution zu tun hat. Bauernland in Bauernhand. Ist aber nicht mehr so. Was erleben wir da?
Wir haben ja viel über internationales Landgrabbing geredet, also wasserarme Länder aus dem arabischen Raum, die zum Beispiel im Sudan gigantische Flächen aufkaufen und sagen, die Lebensmittel, die gehen alle zu uns. Also ein riesengroßes Problem. Und das haben wir im Kleinen auch überall in Deutschland. Man nimmt es vor allem in Ostdeutschland wahr, weil da auf so großen Flächen es natürlich attraktiver ist, auf einen Schlag 3000 Hektar zu kaufen. Die Idee dahinter, das sind sozusagen Investoren, die außerhalb der Landwirtschaft kommen, die woanders Geld verdient haben, die bei einer geringen Verzinsung vielleicht einer unsicherer werdenden Wirtschaftslage gedacht haben, ein sicheres Investment ist das Land, das bleibt eben, wird ja auch kein neues mehr gemacht, also ist das irgendwie eine gute Geldanlage. Und diese Investoren sind halt überall unterwegs und kaufen zwar ziemlich unerkannt unter der Hand diese Flächen auf. Und ich höre immer wieder aus zum Beispiel Niedersachsen, wo ja eine ganz intensive Agrarindustrie ist, wo auch viele verschuldete Landwirte in diesem System wirtschaften, dass die ihr Land zum Verkauf und zur Rückpacht anbieten, also die wirtschaften dann auf dem Land, das ihnen selbst nicht mehr gehört, weil sie dies nicht ertragen könnten, aufzuhören, aufzugeben, weil sie irgendwo auch leben müssen, pachten es dann zurück, haben durch den Verkauf ihre Schulden gedeckt und kämpfen sich so in diesem ja, krassen wirtschaftlichen System weiter. Und nicht mal mehr die Nachbarn wissen wirklich, man munkelt nur, dass ihnen das Land nicht mehr gehört. Das heißt, überall wird sozusagen Land weggekauft. Und ja, ich glaube, Christiane, das musst du erzählen. Es gibt eine politische Lösung dafür, die Christiane in allen Details verfolgt hat, wie man das unterbinden könnte. Und die ist wieder total schwer umzusetzen.
Wir erleben im Moment einen Konzentrationsprozess in der Landwirtschaft, der ist enorm. Das Höfesterben ist das Schlagwort dazu. Und ich glaube, diese Debatte müssen wir auch führen. Wie soll Landwirtschaft künftig betrieben werden? Wollen wir die Entwicklung zu großen, vielleicht viel effizienteren, vielleicht sogar ökologisch effizienteren, aber sehr, sehr viel weniger Agrarbetrieben, wollen wir überhaupt noch dafür uns einsetzen, dass kleinere Höfe mit ihren Familienwerten und langfristigen Perspektiven von Generation zu Generation zu Generation, wollen wir, dass das erhalten bleibt? Und es wird sehr häufig sehr platt, wie ich finde, auf ihr Romantiker, die ihr die kleinen Höfe erhalten wollt, versus Hightech kann das besser und ein kleiner Betrieb kann kein Hightech finanzieren. Das wird sehr platt häufig in der Öffentlichkeit diskutiert. Ich glaube, es geht um viel mehr. Es geht um den Erhalt von Mittelstand, von Kreativität, von Vielfalt. Wir wollen Vielfalt in allen anderen Branchen und sehen aber, wie die gerade in der Landwirtschaft den Bach runtergeht, wo sie aus meiner Sicht ganz besonders wichtig ist, auch weil diese langfristige Orientierung, die so Erben haben, eben der Natur sehr entspricht. Ne? Also den Boden muss man eben langfristig bewirtschaften und nicht mal 3 Jahre und dann weiterziehen.
Wenn wir das wirklich wollten oder wenn wir das auch politisch wollten, dann müsste das bedeuten, dass tatsächlich die landwirtschaftsfremden Investoren zuerst mal die außen vor gehalten werden und die gar kein Land mehr kaufen dürften.
Vielleicht müssten sie nicht pauschal außen vor gehalten werden, aber was tatsächlich ja politisch versucht wird gerade, ist ihren Einfluss zu begrenzen. Also zum Beispiel Obergrenzen einzuführen für die Fläche, die man von außen kaufen kann, überhaupt eine Transparenz zu schaffen. Denn das hat Tanja ja auch gerade schon gesagt, wir wissen das alles gar nicht. Also ein unmittelbarer Kauf ist noch relativ sichtbar, aber viele kaufen eben Anteile in bestehenden Agrarunternehmen und das ist völlig intransparent, wer da wie viele Anteile hat und dementsprechend auch viel Einfluss.
Dafür gibt es ja auch noch Steuervorteile und das wäre mal das Erste, das gestrichen werden müsste, dass jemand, der einfach ein Stück Land kauft, dafür eine Grunderwerbssteuer zahlt, während man in diesen sogenannten Shared Deals, die Christiane gerade beschrieben hat, dann auch noch über dieses, ich kaufe mich in ein Unternehmen ein, dem zufälligerweise eine Menge Land gehört, dass man dabei auch noch Steuern sparen kann. Und solche Sachen müssen jetzt politisch wirklich ganz, ganz schnell begrenzt werden, weil wir haben so beim Recherchieren tatsächlich von so einer Refeudalisierung gesprochen, weil das Strukturen sind, die man ja eigentlich in den Bodenreformen mal abgeschafft hat, zu sagen, da gibt es einen wichtigen quasi Grundherrn, Feudalherrn, dem gehören Tausende von Hektar. Es gibt kaum noch in vielen Regionen im Osten ja irgendeine Infrastruktur von Dorfkneipen, Vereinen, irgendwas und Menschen in kleinen Häuschen drumherum, die keinen Arbeitgeber mehr haben, die überhaupt keine Auswahl mehr haben, die aber ein Auto brauchen, um irgendwo hinzukommen. Und das ist ja natürlich eine Struktur, die den sozialen Zusammenhang auflöst, während man tatsächlich in diesen lebendigen Bauerndörfern, wo auch um die Bauernhöfe herum noch eine Menge Handwerk ist und ganz viel so soziales Leben. Man kann natürlich über Feuerwehren und Gesangsvereine lachen, aber das ist natürlich schon Kit und Schützenvereine. Aber dieser Kit hält ja das Landleben lebendig und zusammen.
Soziologen erforschen den Zusammenhang zwischen Einsamkeit und Ressentiment. Und das ist, was wir beobachten, dass eben je isolierter Menschen leben, desto eher neigen sie auch zu Verschwörungstheorien, zu Misstrauen in die Demokratie, zu Misstrauen in die Politiker, in die Medien und so weiter. Also das hängt ja alles zusammen. Also die soziale Erosion hängt mit den Strukturen des Wirtschaftens in der Landwirtschaft unmittelbar zusammen. Und ich glaube, das kann man einfach nicht mehr übersehen. Und deswegen muss das mit einfließen in eine Betrachtung, die bisher eben immer nur ökonomisch gelaufen ist. Wachs oder weiche Punkt. Wir wollten ja noch über die politischen Ansätze sprechen. Also in Ostdeutschland haben jetzt gerade 3 Bundesländer tatsächlich versucht, mit sogenannten Agrarstrukturgesetzespaketen, muss man sogar sagen, eben erstmal Transparenz zu schaffen auf diesen Märkten. Dann zum Beispiel Obergrenzen einzuführen, die sind sogar sehr großzügig. Also Sachsen schlägt vor 2500 Hektar, mehr darf einer nicht besitzen. Auch Pachtpreisobergrenzen einzuführen, eine Meldepflicht einzuführen. Also mit, wie ich finde, insgesamt noch relativ sanften Eingriffen einfach mal diesen Markt ein bisschen zu strukturieren. Das ist nicht einfach, weil da eben Banken, Grundbesitzer und auch viele Landwirte, die sich ihre freie Entscheidung, wem verkaufe ich, wann, welches Land zu welchem Preis nicht nehmen lassen wollen, da gibt es extrem viel Widerstand. Und bisher ist es noch in keinem Bundesland gelungen, tatsächlich so eine Gesetzgebung voranzubringen.
Wir haben noch gar nicht über diesen schönen Satz im Grundgesetz gesprochen, der so gerne vergessen wird von Leuten, die immer Freiheit und Eigentum betonen. Das ist nämlich die Verpflichtung und die Gemeinwohlverpflichtung des Eigentums. Also im Grundgesetz steht, das Eigentum ist geschützt, aber Eigentum verpflichtet auch. Und es darf sogar Eigentum enteignet werden, wenn ein Gesetz das regelt, wenn eben diesem Grundsatz widersprochen wird. Das ist aufgekommen. In Berlin gab es ja eine große Mieterbewegung gegen diesen riesigen Wohnungsbesitzer Deutsche Wohnen, der die Mieten gesteigert hat und eine große Unsicherheit für viele Mieter, Mieterinnen in Berlin ausgelöst hat. Und da gab es ja eine richtige Bewegung der Berlinerinnen, Deutsche Wohnen enteignen hieß die, deren Kampagne und eine Abstimmung dafür zu sagen, wir wollen nicht mehr, dass irgendjemand so viel sowas Elementares wie Wohnen über Menschen bestimmen kann. Und ich finde, es ist jetzt absolut an der Zeit zu sagen, ja, wenn Menschen sehr große Vermögen haben, sehr großes Eigentum haben, dann muss man daran erinnern, dass es eine Eigentumsverpflichtung, also eine Gemeinwohlverpflichtung eben gibt. Und das kann man einfordern bei der Bewirtschaftung des Landes, das kann man auch für Gärten einfordern zum Beispiel, wie man eben die versiegeln darf oder auch nicht oder was man da zu pflanzen hat. Das ist jetzt gerade politisch alles nicht sehr einfach und beliebt in Zeiten, wo die Leute so, sagen wir mal, affektgeleitet sind, wie sie es gerade sind. Aber das ist in unserem Grundgesetz angelegt. Und die Vorstellung, dass jemand, weil zum Beispiel Ackerland Bauland wird, plötzlich sein Vermögen ohne eigenes Zutun einfach vervielfacht hat, weil er Land hat, was plötzlich 10-mal so viel wert ist oder 100-mal so viel, dass man davon eine Steuer abgeben müsste, das sind Sachen, die in der alten Bundesrepublik ganz lange diskutiert wurden und auch viel selbstverständlicher waren als heute. Und diese Gedanken, da wird es jetzt echt Zeit, dass wir diese Gedanken zurückbringen und sagen, ja, wer viel Land hat, der ist dem Gemeinwohl, dem Überleben aller verpflichtet.
Ich möchte einmal die Landbesitzer zwischendurch auch in Schutz nehmen, oder nicht die, sondern ich finde es wichtig zu sagen, es gibt natürlich auch viele, viele Besitzer großer Flächen, die damit richtig was Tolles machen. Also auch im Osten. Ne? Es gibt auch viele, die experimentieren mit den tollsten Agroforstsystemen und mit wilden Weiden. Die haben rund um die alten Güter Arbeitsplätze geschaffen mit Hotels und kleinen touristischen Infrastrukturen und regionaler Produktion. Und Brodowin, also einer der ganz großen Biolieferanten für Berlin, ist ein fantastisches Sozial- und Ökoprojekt. Also ich finde schon wichtig zu sagen, dass nicht jeder, der viel Land hat, per se sozusagen ein reiner renditejagender Maisbauer sein muss. Ja? Also wir wollen hier nicht guti-bösi, aber sicher ist, wir haben eine ökologische Notlage. Und in dieser ökologischen Notlage, so wie es Tanja gerade gesagt hat, wäre es wichtig und legitim und wird ja jetzt auch ein bisschen sogar bei den europäischen Agrarsubventionen nur viel zu wenig versucht, entsprechende Auflagen für die Nutzung des Landes durchzusetzen. Und das kann eben jede Größe des Landes betreffen. Das geht von der Frage, welche Stromleitungen müssen wir legen, ja, welche Art von Anbau brauchen wir. Und diese Debatte ist eigentlich die, um die es geht. Also was brauchen wir wirklich und an welcher Stelle müssen und dürfen wir eben aufgrund dieses 14a Gemeinwohlleistungen mit zu übernehmen.
Also nicht egal, was jemand mit seinem Land macht.
Genau, es ist einfach nicht egal, was jemand mit seinem Land macht. Und viele machen was Tolles und viele machen gar nichts. Und wir wissen selber, glaube ich, als Gesellschaft in der Summe auch noch zu wenig, was wir wollen oder was wir brauchen. Und das ist jedenfalls für mich so das Hauptproblem. Motiv gewesen oder auch mein Hauptlerneffekt, ja, dass die Begrenzung der Bühnen uns so klar signalisiert, wir können da jetzt nicht mehr weiter was aufschieben. Wir können es einfach nicht mehr aufschieben. Die Bühnen zeigen uns, sie vertrocknen, sie sind verhärtet, so dass manchmal die Wurzeln nicht mehr durchgehen. Das Wasser schießt über sie hinweg in unsere Keller. Ja, es ist einfach so offensichtlich durch den Boden, dass wir ihn anders behandeln müssen, wenn wir weiter gesund leben und vielleicht sogar überleben wollen. Und das ist eigentlich so der Kern, warum ich auch denke, es klingt dann immer so in unseren politischen Rahmenbedingungen super radikal zu sagen, wir müssen Regeln für die Bodenbewirtschaftung aufsetzen in Stadt und Land. Aber es ist gar nicht so radikal. Es ist, wenn dann radikal, im besten Sinne nämlich an die Wurzeln gehen. Und die Wurzeln sind die besten Klimaschützer.
Naja, und die vielen, vielen guten Beispiele, die es gibt, die zeigen ja, das ist gar nichts Utopisches, Unmögliches, was wir fordern, sondern es gibt von der Mietenbewegung, von der Architektur bis zur Landwirtschaft, bis zur Wirtschaft ja wunderbare bodensparende Beispiele, wie man die Synergien nutzen kann, wie man besser vorgehen kann. Man muss eigentlich nur, was ganz viele Initiativen und UnternehmerInnen schon entwickelt haben, muss man nur zusammenwerfen und sagen, boah, da können wir wirklich die Synergien nutzen und viel besseren Umgang mit Böden haben. Und nochmal, das bringt die schönere, vielfältigere, angenehmere, klimafreundliche Landschaft.
Gemeinschaft auch. Also da wir über Vereinsamung gesprochen haben. Also Urban Gardening, Gartenprojekte bringt einfach Menschen zusammen. Schulgärten, das alles bringt Menschen zusammen. Ich glaube, das ist, wir wollen jetzt hier keine naiven, purpurfarbenen Zukunftsbilder malen. Aber es sind auf jeden Fall Chancen, die darauf verweisen, dass der Wandel nicht nur sozusagen Verzicht, Horror, Albtraum sein muss, sondern dass er eben sehr viele Verlusterfahrungen auch wieder abschaffen kann.
Soweit unser Gespräch und soweit dieser Podcast. Natürlich können wir in einem kurzen Gespräch die Themen des Buches nur streifen und vieles haben wir auch ganz auslassen müssen. Vor allem auch die vielfältigen Formen des Landgrabbings und die vielen guten Beispiele für einen anderen Umgang mit unseren Böden. Deshalb sei für das Vertiefen die Lektüre empfohlen. Tanja Busses und Christiane Grefes Buch »Der Grund«, Untertitel »Die neuen Konflikte um unsere Böden und wie sie gelöst werden können«, ist bei Kunstmann erschienen und kostet 24 Euro. Ein Satz noch zu den 2000 Quadratmetern, die uns für die Ernährung eigentlich reichen müssten, wenn wir gerecht mit allen auf der Erde lebenden Menschen teilen würden, was wir Europäer natürlich nicht tun. Das Projekt Weltacker der Zukunftsstiftung Landwirtschaft stellt das sehr schön dar, mit Ackerflächen und Lebensmittelanbau vor Ort, zu finden im Netz unter www.2000m2.eu. Der nächste Podcast wie immer am ersten Donnerstag im Monat auf florianschwinn.de beim Overton-Magazin und an den üblichen Fundorten bei Spotify und Co. Mails mit Kommentaren, Kritik und Wünschen, aber ohne Werbung bitte, gerne an post@florianschwinn.de. Und die schriftliche Fassung wie immer im Blog, dort dann auch mit weiterführenden Links.
Führerschein für Einkaufswagen. Podcast des Westend Verlages.